Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ja, was hat es mit der Zeit auf sich? Diskutieren in Halle seit gestern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Physik, aus der Philosophie, bei der Jahresversammlung der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, besetzt mit Physikern und Philosophen. Ja, es wird um die wissenschaftliche Entwicklung gehen, aber auch darum, wie sich unser Umgang mit dieser tickenden Uhr, mit der Zeit in der Gesellschaft verändert hat. Über die Philosophie der Zeit wird Norman Sirup heute Morgen einen Vortrag halten. Er ist Philosoph und Physiker und uns jetzt telefonisch aus Halle zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Sirucka.
Guten Morgen, Frau Anwar.
Jetzt habe ich das Ticken der Uhr gewählt, um die Zeit für einen kurzen Moment akustisch zu fassen. So ein Ticken hat aber in unserer schnelllebigen Zeit auch immer etwas von Getriebensein, von der Zeit gedrängt werden. Also dieses Gefühl, immer mehr Zeit zu verlieren. Was sagen Sie zu diesem Eindruck, dass die Zeit immer weniger wird?
Da würde ich erstmal unterscheiden. Also eben, Sie hatten das Ticken der Uhr, also die physikalische Zeit, und das Ticken der Uhr bleibt ja gleich schnell. Also das ist mal der eine Befund sozusagen. Die Zeit selber wird ja in dem Sinne nicht schneller, dass plötzlich 2 Sekunden pro Sekunde vergehen. Die Frage oder das, was sich stellt, wenn wir sagen, wir haben das Gefühl, die Zeit geht immer schneller, das Interessante daran ist, das hat was mit Verhältnissen zu tun. Das hat eben mit der physikalischen Zeit zu tun im Verhältnis zu dem, was wir erleben. Also im Verhältnis zu dem, was wir machen, wie viele Ereignisse wir sozusagen in ein bestimmtes Zeitfenster oder so hineinlegen.
Also das Zeitempfinden. Da hat ja manch einer vielleicht das Gefühl, der Lauf der Zeit wird, klar, natürlich sehr unterschiedlich empfunden. Vielleicht hat das auch teilweise mit dem Alter, mit der Wahrnehmung zu tun. Also beispielsweise als Kind, als Jugendliche, Sommerferien als Schülerin waren ewig. Die Arbeitswoche als Erwachsenes, zäh wie Kaugummi, will nicht enden. Also diese unterschiedlichen Zeitwahrnehmungen, ist das eine Altersfrage? Oder Sie haben eben gesagt, es hat mit der Fülle der Ereignisse zu tun.
Genau damit hat es, glaube ich, was zu tun. Das heißt, wenn ich jung bin, dann sind viele Sachen für mich neu. Ich erlebe sie zum ersten Mal. Das hat zur Folge, dass das im Erleben kurzweilig ist und ich im Nachhinein unheimlich viel zu erzählen habe, was alles passiert ist. Und deswegen waren die Jahre, die Jugendjahre in gewisser Hinsicht dann sehr spannend und es ist einfach viel Neues passiert. Und dann kann man sagen, gut, je älter ich werde, desto weniger passiert mir jeden Tag irgendetwas ganz Neues, was ich noch nicht kannte. Und von daher ist dann halt auch im Nachhinein nicht so viel darüber zu erzählen, was man mit Ende 30 erlebt hat im Vergleich zu dem, was man halt mit 9 erlebt hat.
Die Routine lässt grüßen.
Genau.
Wenn Sie jetzt Zeit definieren, physikalisch gesehen, ist das nichts anderes als eine vom Menschen definierte Maßeinheit?
Ja, ich würde sogar sagen, dass das gilt sogar in gewisser Hinsicht allgemein. Also ich würde immer sagen, Zeit ist erstmal eine Dimension, wenn man es im Jargon sagen könnte, oder ein Ordnungsparameter von Ereignissen. Das gilt in der Physik, aber das gilt auch für unser Erleben. Also Zeit ist immer was, ich ordne was an, eben Kindheitserinnerungen, ich kann Sonnenuntergänge, keine Ahnung, Gleisänderungen bei der Deutschen Bahn, Weihnachtsfeiern und so weiter, die kann ich halt in eine bestimmte Ordnung bringen. Und damit hat erstmal Zeit zu tun.
Also Ordnung schaffen.
Ja.
Mit seiner Zeit kann ein Mensch ja viel anfangen, zum Beispiel, man kann sie sich vertreiben, sie verlieren, sie totschlagen, genießen. Sie kann uns im Nacken sitzen, uns aber auch voraus sein. So richtig fassen, wie sieht es damit aus? Können wir die Zeit so richtig fassen?
Ich glaube, das stimmt schon, dass wir uns immer mit Redeweisen behelfen. Also das ist bei der Zeit tatsächlich vom Begriff her so. Also wenn man da etymologisch kommt, kommt das aus dem griechischen Temno. Das heißt teilen, es hat immer was mit Einteilen zu tun. Und ich denke, die erste Assoziation sind immer so räumliche Assoziationen. Aber weil Sie jetzt gesagt haben, Zeitverlust, Zeit totschlagen. Ich meine, an der Stelle merkt man auch, dass man aber mit diesen Redeweisen auch aufpassen muss. Also man muss immer sich auch im Klaren sein, dass das metaphorische Redeweisen sind. Also wenn wir das Totschlagen nehmen, wenn mir eine Mücke im Nacken sitzt, dann ärgert mich das und ich möchte die vielleicht totschlagen. Aber jetzt, wenn mir die Zeit im Nacken sitzt, dann darf ich gerade nicht Zeit totschlagen. Also da merkt man, diese Redeweisen passen ja gar nicht zusammen. Und an der Stelle würde ich als Philosoph sagen, muss man auch immer aufpassen. Also wenn ich zu viel in bestimmter Art und Weise über die Zeit rede, dann macht das sozusagen auch was mit mir. Also weil Sie Zeitverlust gesagt haben. Also
ja.
mich persönlich stört das sehr, wenn dauernd von Zeitverlust geredet wird. In Verkehrsnachrichten oder sowas, wenn Sie auf dieser Strecke fahren, verlieren Sie eine halbe Stunde. Also das, auch wenn das auf Dauer mit einem einem das auf Dauer erzählt wird, dann macht das auch was mit dem Empfinden und man bekommt eine schlechtere Einstellung sozusagen gegenüber dem, was da passiert.
Sie gehen auf diesen Aspekt auch in Ihrem Buch ein, Philosophie der Zeit, gleichnamiger Titel wie Ihr Vortrag heute. Und die Kritik ist, es überwiegt vielfach die ja ökonomisch-materialistische Sicht auf die Zeit, äußern Sie. Also was meinen Sie als Philosoph? Können wir die Zeit oder haben wir den Wunsch, die Zeit in den Griff zu bekommen? Oder was steckt dahinter in diesen zum Beispiel Stau-Nachrichten, die dann den Zeitverlust melden?
Ja, ich glaube, dahinter steckt, dass man meint, man hat jetzt so eine schöne vereinheitlichende Redeweise. Wir können jetzt überall so reden, als wäre Zeit Geld. Und man kann das eben verlieren. Und wenn ich das dann hier verloren habe, dann muss ich es halt woanders wieder ansparen. Das, glaube ich, unterläuft aber die Vielfältigkeit von Zeit. Also klar, es gibt die physikalische Zeit, es gibt die Zeit, wie wir sie erleben. Wir haben in der Gesellschaft zeitliche Vorgaben. Es hat sozusagen Zeit, kommt in vielen Formen, in vielen Varianten. Und das ist eine Buntheit, die sehr gut ist, die sehr schön ist und die darf man nicht halt unterlaufen, indem ich in jedem Kontext so rede, als ginge es um Stundenlohn.
Hm. Vielleicht so ein Gegenentwurf zu diesem materialistischen Denken, was Zeit angeht, lebt der Zeitforscher, der Münchner Karl-Heinz Geißler. Seit 30 Jahren lebt er ohne Uhr und sagt von sich selbst, dass er dadurch auch einiges an Zeit spart oder irgendwie mehr Zeit hat für Dinge. Also ist das auch ein Konzept, was man bedenken könnte? Die Zeit vielleicht außen vor lassen, die Uhr, die Maßeinheit?
Also das, denke ich, funktioniert dann eher auf individueller Ebene. Ich meine, für die Gesellschaft ist das natürlich irgendwie schwierig. Ich meine, die Tagung hier in Halle, wie soll die funktionieren, wenn die Deutsche Bahn keine Fahrpläne hat?
Also, ja. Und Sie sind für 9.30 Uhr angekündigt. Ich meine, da sollten die Leute ja auch pünktlich sein zu Ihrem Vortrag. Ja, ja.
Genau, ja. Ich meine, das hat noch was vielleicht auch mit dem zu tun, als Sie vorhin gesagt haben, die Zeit wird immer schneller. Ich meine, das sind halt diese Anforderungen, werden präziser, also die Anforderungen eben an diese Taktung, wann genau Vorträge angesetzt werden. Und das klappt das mit der Deutschen Bahn vielleicht nicht immer so gut, aber trotzdem sind die Anforderungen an die Deutsche Bahn höher als die an Postkutschen vor 200 Jahren.
Das ist wohl wahr. Wobei man manchmal ewig lange wartet, wie vielleicht einst auf eine Postkutsche, ohne jetzt die Bahn bashen zu wollen. Wenn wir jetzt noch einmal überlegen, vielleicht auch mal in die Zukunft gedacht, was mich interessieren würde. Als Zukunftsvision Zeitreisen, wie sie in Science-Fiction-Literatur und Filmen erdacht werden, sind das wirklich Fantasien oder könnte das eines Tages reales Szenario werden?
Nein, also ich denke, so wie das in Science-Fiction gemacht wird, um daraus einen spannenden Plot für einen Blockbuster zu bekommen, das wird so nicht passieren.
Niemals also da, zurück in die Zukunft.
Nee, zurück in die Zukunft, also wirklich in diesem Sinne, ich reise in die Vergangenheit und ändere dann die Vergangenheit, die schon mal war. Also das stößt nicht nur physikalisch, das stößt schon logisch sozusagen an Grenzen. Also und ansonsten kann man sich natürlich damit trösten, dass wir in gewisser Hinsicht natürlich permanent eine Zeitreise machen. Also wir reisen ja jeden Tag durch 24 Stunden. Da muss man sich halt damit begnügen.
Da muss man sich damit, ja, abfinden. Zum Schluss vielleicht noch so als vielleicht Tipp für Hörerinnen und Hörer. Sollten wir uns wieder mehr Zeit nehmen, sie vielleicht einfach mal wieder verstreichen lassen, ein entspannterer Umgang mit Zeit?
Ich glaube erstmal sozusagen eine gute Diagnose ist schon die halbe Therapie. Also wenn, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, wenn ich mir ein bisschen klarer darüber werde, was meine ich eigentlich, wenn ich sage, oh, das wird jetzt alles immer schneller und ich merke, das hat damit zu tun, wie ich Dinge plane und weniger damit, wie schnell die Uhr tickt, dann ist, glaube ich, schon viel, ja, viel gewonnen. Und dann von da ab, glaube ich, kann dann jeder alleine entscheiden.
Norman Sirokka, Professor für theoretische Philosophie am Fachbereich Kulturwissenschaften an der Universität Bremen, hat eben auch über die Philosophie der Zeit ein Buch geschrieben. Heute hält er dazu einen Vortrag bei der Jahresversammlung der Leopoldina in Halle, bei der das Thema Zeit in Natur und Kultur diskutiert wird. Danke und Ihnen einen schönen Vortrag.
Danke, Frau Anwar.